Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Philosophie für zwischendurch. Ja, ich bin wieder da. Irgendwie habe ich es dann doch nicht so lange ohne eine neue Folge ausgehalten. Für die 33, die definitiv mehr sein sollten, die mir auf Instagram folgen, ich habe vor einer Woche eine Story rausgebracht, dass erstmal keine neuen Folgen mehr kommen würden. Nun, und hier bin ich. Ganz ehrlich, ich habe mir schon so oft überlegt, mal eine Weile Pause zu machen. Es kamen mir jetzt auch schon so viele Folgen raus, 31 Stück, und ich habe wirklich viel geredet und viele Themen berührt. Aber ich mache das hier einfach sehr gerne und bin wie immer sehr dankbar, dass ihr mir zuhört. Und deswegen bin ich wieder hier. Also, los geht's. Was ist denn das heutige Thema? Die heutige Folge ist wieder etwas persönlich. Ein kleiner Fun-Fact zu mir zum Anfang. Ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch. Oder versuche es zu sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, so lebt es sich einfacher. Aber ich kenne auch viele Leute, die eher etwas negativer auf die Welt blicken. Mir wurde teilweise schon vorgehalten, ich wäre unrealistisch, ein Träumer. Gut, und vielleicht bin ich das auch. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Eigenschaft, die man hat, wenn man Philosoph ist. Ihr kennt es aber sicher auch, wenn Leute sagen, ich bin kein Pessimist, sondern Realist, oder? Was soll es heißen, wenn man sagt, man wäre ein Pessimist oder ein Realist? Und ich wäre dann wahrscheinlich ein Optimist in den Augen dieser Leute. Was genau sollen diese drei Begriffe heißen? Und was heißt dieser Ausspruch? Das Klischee ist doch folgendes. Die Welt ist problematisch und streng. Und jede Person, die das sieht, ist realistisch. Wenn einem die Welt also tatsächlich negativ erscheint, ist man nicht nur Pessimist, sondern auch Realist. Man hat nicht nur das subjektive Gefühl, dass die Welt eher negativ ist, es stimmt auch. Und damit stehen optimistische Weltsichten oft auf der anderen Seite. Sie erscheinen naiv und weltfremd. Ihr seht schon, hier wird sehr viel mit den Begriffen herumgeworfen. Pessimismus, Optimismus, Realismus. Und haben Pessimisten mehr Recht als Optimisten? Gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Sichten? Und wo genau kommt dieser Realismus ins Spiel? Ich will mich heute ein bisschen mit diesen Begriffen auseinandersetzen. In einer Folge, die etwas nischenmäßiger ist, die kein komplett neues Thema ist, aber ein klein wenig Licht auf ein anderes Thema wirft und deswegen wahrscheinlich nicht ganz in die 30 Minuten kommt. Aber ich hoffe, dass sie euch trotzdem gefällt. Übrigens, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt mir gern auf meinem Instagram-Account Philosophie für zwischendurch. Also alles klein, Philosophie-FUER-zwischendurch. Da lade ich regelmäßig philosophische Funfacts und Beiträge hoch und halte euch am Laufenden, was die Folgen angeht. Wie auch immer, schaut gerne vorbei, wenn ihr mal Lust habt. Aber gut, zurück zur Folge. Was genau sind also Optimismus und Pessimismus? Fangen wir mit den beiden an. Ich würde sagen, es sind nicht sehr viel mehr als subjektive Sichten auf die Welt. Es sind quasi Auffassungen von Realität, positiv und negativ. Über die Realität selbst haben wir uns in einigen Folgen schon unterhalten. Deswegen gehe ich darauf nur kurz ein. Im Grunde gibt es zwei Ebenen von Realität. Das, was man subjektiv wahrnimmt, und das, was objektiv existiert. Jetzt gibt es Philosophen wie Protagoras, die meinen, es gäbe gar keine objektive Ebene. Und Platon befindet dafür die Subjektive für unbedeutend. Hört euch dazu gern die Folgen »Was können wir wissen?«, »Wer waren die Vorsokratiker?« oder »Bildet Reisen wirklich an?« Da habe ich überall deren Positionen weiter ausgeführt. Aber im Grunde sagt Protagoras, dass nur die subjektive Ebene existiert, weil wir alle andere Auffassungen haben. Woher wollen wir denn wissen, dass etwas, das wir zu glauben kennen, für alle existiert, wenn es doch jeder anders wahrnimmt? Alle nehmen es anders wahr, weil alle ihre eigenen Augen und Ohren haben. Wir sehen das zum Beispiel beim Temperaturempfinden. Was ist warm und was ist kalt? Wir haben gerade August und es geht eine Hitzewelle durch Europa. Das ist wahrscheinlich recht warm. Doch für die Leute, die in den Wüsten leben, ist es vielleicht gar nicht so warm, 35 Grad zu haben. Für andere Leute, die aus kalten Gebieten kommen, ist es wahrscheinlich unaushaltbar. Und deswegen, wenn jeder eine andere Auffassung hat, kann auch nicht jeder Unrecht haben, denn für jeden ist das ja wahr. Und damit gibt es nur subjektive Auffassungen von der Welt. Platon dagegen sagt, dass es mathematische Formeln und andere Dinge gibt, die einfach feststehen. Und deswegen muss es eine objektive Ebene geben und unsere subjektiven Beobachtungen mögen ja wahr sein, für uns. Aber das spielt keine Rolle, denn Dinge, die für uns wahr sind, sind nicht objektiv wahr. Und deswegen hebt er diese Ebene sehr viel mehr hervor. Kurz gesagt, für diese Folge schließen wir einen kleinen Kompromiss zwischen den beiden. Denn das ist nicht unser Thema. Wie gesagt, über die Realität könnt ihr euch in den anderen Folgen informieren. Sagen wir also ganz direkt, es gibt eine objektive Realität. Es gibt Dinge, die wir alle sehen können, weil sie objektiv für alle existieren. Aber trotzdem können wir alle nur mit unseren eigenen Augen sehen und mit dem eigenen Kopf denken. Deshalb sind alle Wahrnehmungen zu einem gewissen Teil subjektiv. Wir haben also eine objektive Realität, auf die wir alle subjektiv Bezug nehmen. Dadurch ist diese Welt für uns alle etwas anders. Aber es gibt genug Überschneidungen, dass wir sie objektiv nennen können. Also gut, warum erzähle ich euch das? Selbst wenn die Welt eben ist, wie sie ist, durch die objektiven Fakten, wie Platon gesagt hat, dadurch, dass wir sie subjektiv wahrnehmen, haben wir ein bisschen Macht darüber, nicht wahr? Macht darüber, wie sie uns erscheint. Man könnte fast sagen, wir können diese Realität manipulieren. Und wozu? Naja, wir können versuchen, uns die Welt so schön wie möglich zu gestalten. Aber natürlich nicht die komplette Welt. Zwar haben wir auch ein bisschen Auswirkungen oder sehr viel Auswirkungen, je nachdem wer wir sind, auf die objektive Ebene, aber sehr viel weniger. Wir sind ja auch bei weitem nicht die einzigen, die darauf Zugriff haben. Jeder Mensch greift auf die objektive Ebene der Welt zu. Jeder Mensch hat Auswirkungen auf die objektive Welt. Aber auf die subjektive Sichtweise könnt fast nur ihr Auswirkungen haben. Und hier kommt der Realismus ins Spiel. Ein kompletter Realist wäre einer, der die objektive Welt objektiv wahrnimmt. Dass es eine solche Person nicht geben kann, ist wahrscheinlich klar. Aber die objektive Welt muss in jeder Perspektive die Basis sein. Wie Platon in seinem Theaetetos Sokrates sagen lässt, egal was man denkt und meint, mathematische Rechnungen bleiben immer gleich, wie ich eben gesagt habe. Nun scheint also der Pessimismus und Optimismus die subjektive Ebene von Protagoras zu treffen und der Realismus die Ebene von Platon. Und genauso wenig, wie man einfach nur pessimistisch oder optimistisch sein kann oder sollte, ohne realistisch zu sein, kann man nur realistisch sein, ohne schlecht oder gut darüber zu denken. Es gibt diese zwei Ebenen offenbar und irgendwie muss man sie in Einklang bringen. Was machen wir also damit? Optimist zu sein heißt also offenbar nicht, unrealistisch zu sein. Und Pessimisten sind nicht automatisch Realisten. Das hat sogar recht wenig miteinander zu tun. Solange man die objektiven Fakten nicht aus den Augen verliert, kann man sie vor sich darstellen, wie man will. Warum also nicht Optimist sein? Es gibt das Argument, dass man als Pessimist weniger enttäuscht ist, wenn Dinge nicht funktionieren. Und das mag sein. Vielleicht fällt man tiefer, wenn man nach großen Hoffnungen enttäuscht wird. Aber würde man nicht positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, wenn man seinen Optimismus behält? Und wäre trotz geringer Hoffnungen als Pessimist recht allein gelassen? Ich möchte euch an einem Beispiel zeigen, wie viel es ausmacht, wie man die Welt sieht. Und auch, dass man bei jeder Interpretationsweise realistisch bleiben kann. Wusstet ihr, dass der Pessimismus auch eine philosophische Ausrichtung ist? Besonders im 19. und 20. Jahrhundert war sie sehr groß, Hand in Hand mit dem Existenzialismus. Es war eben eine Zeit, in der die Philosophie immer öfter Gott und damit den Sinn des Daseins hinterfragt hat. Und das gibt natürlich viel Raum für negative Ergebnisse. Einer der bekannteren Pessimisten war der Philosoph Arthur Schopenhauer. Den habe ich auch in der letzten Folge schon erwähnt. Jetzt wird es kurz etwas existenzphilosophisch, aber keine Sorge, wir kehren gleich wieder zum Folgenthema zurück. Und wenn euch das mehr interessiert, könnt ihr euch gern die Folge zum Buddhismus oder auch die Folge zum Sinn des Lebens anhören. Jedenfalls sagt Schopenhauer in seinem Werk Die Welt als Wille und Vorstellung, dass Leben Leiden bedeutet. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der menschliche Wille bestimmt die menschliche Welt. Denkt mal darüber nach. Alles, was wir machen, tun wir nur, weil wir etwas wollen. Oder weil andere etwas wollen. Meistens beides. Der menschliche Wille ist der Motor von Gesellschaft, Politik, von allem. Und dabei meint Schopenhauer nicht nur die bewussten, sondern auch die unbewussten Wünsche. Triebe gehören auch dazu. Auch das, was man nicht will, denn auch das ist ein Wunsch. Und zwar der, dass dieses gewisse Etwas nicht passiert oder von einem fernbleibt. Die Todesfurcht ist das beste Beispiel. Also, das alles treibt uns und alle Menschen an. Aber was ist daran das Problem? Schopenhauer sagt, dass jeder Wille auch Leid bedeutet, weil man das entsprechende Objekt, das man will, ja noch nicht hat, sonst würde man es nicht wollen. Und sobald man es dann tatsächlich bekommen hat, will man etwas Neues. Oder man bekommt es nicht und dann ist man auch unzufrieden. Der menschliche Wille ist einfach so aufgebaut. Schopenhauer schreibt ihm nämlich drei Eigenschaften zu. Der menschliche Wille ist zielgerichtet, er ist beharrlich und unersättlich. Wenn ein Mensch etwas will, dann sind die Augen sofort auf dem Ziel. Je nachdem, wie groß der Wille ist, kann er sogar ganz allein der Mittelpunkt des Lebens werden. Und ganz beharrlich verfolgt man ihn dann, so gut man eben kann und so groß der Wunsch eben ist. Und man ist sehr, sehr enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Aber was ist, wenn man das Ziel dann hat, wenn man es erreicht hat, wenn man es geschafft hat? Das muss doch für irgendwas gelten, oder? Was ist denn dann? Naja, Nichts. Ich meine, man ist nicht plötzlich willenlos, es gibt nur einfach einen neuen Wunsch. Irgendetwas anderes, das nicht stimmt. Irgendein neues Leiden. Und dann verfolgt man das, bis es irgendwann erreicht ist oder nicht, und dann ist es auch wieder wertlos. Und das macht das Leben nicht nur leidvoll, sondern auch ziellos. Denn wer verfolgt denn ein Ziel, wenn es ihn am Ende gar nicht glücklich macht? Wenn wir rational über das denken würden, was wir eigentlich jeden Tag tun, sagt Schopenhauer, hätten wir schon lange damit aufgehört. Denn mit unseren selbst geschaffenen Problemen schaffen wir uns sogar noch mehr Probleme, sodass es einfach immer mehr Probleme werden und ein riesen Kreislauf, bei dem wir am Ende nur uns selbst hinterherrennen. Denn das Problem ist, der menschliche Wille ist der höchste Sinn auf Erden. Also Schopenhauer war kein Fan von Gott, deswegen wird er hier nicht mehr vorkommen. Und damit ist, weil ich es eben wollte, die letzte Erklärung und Begründung für alle menschlichen Handlungen. Denn warum geht man arbeiten? Um Spaß zu haben und sich etwas zu verdienen. Man könnte sagen, ich gehe arbeiten, weil ich arbeiten gehen will. Man könnte sagen, ich gehe arbeiten, weil ich Geld will. Und Geld will man, weil man essen will. Am Ende ist die Begründung für alles, weil es irgendjemand wollte. Zumindest, wenn es um Menschen geht. Und das ist ja zirkulär. Wir wollen einfach nur, weil wir wollen. Wir wollen nicht, um etwas zu erreichen, was wir wollen, sondern wir wollen, weil wir wollen. Und so ergibt sich ein Leidenskreislauf. Denn dadurch, dass wir immer wieder wollen und wollen, um zu wollen, leiden wir, um zu leiden. Und wir wollen eigentlich nicht leiden, aber eigentlich auch doch. Und das ist ein riesiges Hin und Her und strukturiert unser ganzes Leben und es zieht sich durch jeden einzelnen Tag. Und das ist dann unser Leben, nach Schopenhauer. Und das ist negativ, nicht wahr? Tatsächlich war Arthur Schopenhauer auch ein großer Freund des Buddhismus. Das hat seine Texte schwer beeinflusst. Zu dieser Religion, wie ich ja schon gesagt habe, könnt ihr gerne meine entsprechende Folge hören. Aber hier sehen wir, was Schopenhauer aus den objektiven Fakten macht. Jetzt nehmen wir einmal an, dass es Gott tatsächlich nicht gibt. Das Leben ist sinnlos und wenn man etwas will, fehlt es einem. Schopenhauer redet gar nicht von der immensen Freiheit, die man dadurch hat, nicht wahr? Auch kein Wort darüber, wie motivierend es sein kann, ein Ziel zu erreichen oder auch nur zu verfolgen. Und wenn man etwas erreicht hat, ist das, was man erreicht hat, ja auch nicht automatisch weg. Und es ist ja immer noch etwas, das einem den Lebensstandard hebt. Stattdessen legt Schopenhauer seinen ganzen Fokus auf das Leid, das man hat, das es ja gibt, dadurch, dass man wünscht. Aber nicht auf das, was das Wünschen einem auch gibt. Doch geht das auch anders? Allerdings. Und zwar auch mit derselben Faktenlage. Auch hier kann ich wieder auf eine alte Folge zurückgreifen, und zwar die Folge Gibt es Gott? Ich habe ihn euch nämlich bereits vorgestellt. Der Text Also sprach Zarathustra von dem Philosophen Friedrich Nietzsche. Er sagt darin nämlich auch, dass das Leben sinnlos ist. Nietzsche ist der Meinung, dass Gott durch den wissenschaftlichen Fortschritt bis zum 19. Jahrhundert so unplausibel geworden ist, dass er keine Basis mehr bieten kann. Wir haben ihn quasi getötet, um es in den Worten des Philosophen zu sagen. Nun, und damit fällt nicht nur der Sinn des Lebens weg, sondern auch alle gesellschaftlichen und moralischen Regeln. Man muss sich ja vorstellen, wie religiös die Leute damals waren, im Unterschied zu heute, zumindest in einigen Gebieten. Nicht umsonst ist durch den Philosophen das Wort Nihilismus bekannt geworden. Nihil heißt nämlich nichts auf Latein, also nichts, Ismus. Aber Nietzsche selbst war kein Nihilist, er hat eher sein Umfeld auf diese Weise beschrieben. Lauter Leute, die einen toten Gott anbeten und nach bedeutungslosen Regeln ein sinnloses Leben leben. Für Nietzsche erscheint es sinnlos, diese Regeln von oben zu akzeptieren, wo es doch Gott gar nicht mehr gibt. Aber ein leeres Leben will er natürlich auch nicht. Für Nietzsche bietet ein leeres Leben aber eigentlich die perfekte Gelegenheit auf Füllung. Es ist doch perfekt, wenn wir selbst der höchste Sinn auf Erden sind, denn das macht uns ja zu Göttern. Oder Übermenschen, wie Nietzsche sagt. Und der Vorteil, Gott zu sein, ist, dass man tun und lassen kann, was man will. Wozu brauchen wir einen übergeordneten Sinn, wenn er uns zu einem Leben zwingt, das gar nicht ideal ist? Wenn wir an der Macht sind, können wir uns selbst Regeln überlegen, nach denen wir leben wollen. Wir können selbst schauen, welche Werte Sinn ergeben. Den Sinn selbst können wir bestimmen. Wir haben hier also zwei Philosophen, die über die genau gleiche Faktenlage zwei entgegengesetzte Dinge sagen. Es gibt keinen Gott und unser Leben ist ein ständiger Kreislauf bis zum Tod. Nach Schopenhauer bedeutet das Sinnlosigkeit und Leid. Und nach Nietzsche Freiheit und Hoffnung. Dabei liegt keiner von ihnen falsch. Und ich will Schopenhauer auch nicht als den geringeren, als den blöden Pessimisten darstellen. Aber es ist einfach wahr. Wir haben viel Macht über unsere Realität. Gut, fassen wir einmal zusammen. Ich habe diese Folge damit angefangen, dass Optimisten häufig als Träumer oder unrealistisch angesehen werden. Pessimisten werden dagegen oft als realistisch und rational eingestuft. Aber hier gehen die Begriffe einfach zu sehr durcheinander. Wir haben Optimismus, Pessimismus und Realismus. Wie fasst man das alles? Wir haben gesagt, dass diese Worte zwei unterschiedliche Ebenen von Realität treffen. Die subjektive und die objektive. Und der Kompromiss zwischen Philosophen wie Protagoras und Platon ist, es gibt eine objektive Welt, die auch existieren würde, wenn keiner hinschauen würde. Trotzdem nimmt sie jeder nur subjektiv wahr. Denn alle haben ihre eigenen Augen, Ohren und Gedanken. Diese objektive Welt objektiv zu erfassen, das wäre dann purer Realismus. Aber wie wir wissen, gehen alle Beobachtungen durch einen eigenen subjektiven Filter. Genau deswegen gibt es ja den Optimismus und Pessimismus. Diese subjektive Realität gehört uns und wir können sie bis zu einem gewissen Grad manipulieren. Und wie groß der Unterschied sein kann, sehen wir bei den Philosophen Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche. Schopenhauer gehört dabei sogar dem philosophischen Pessimismus an. Und dabei sagen beide im Grunde dasselbe. Es gibt über dem Menschen keinen weiteren Sinn und am Ende ist unser Handeln zirkulär. Während aber Schopenhauer darin den Beweis für die Sinnlosigkeit und das Leid des menschlichen Lebens gesehen hat, sieht Nietzsche Freiheit und Hoffnung. Und hier kann nicht einer weniger realistisch gewesen sein als der andere. Und jetzt sagt mir, wollt ihr lieber an eine sinnlose und leidvolle Welt glauben oder an eine hoffnungsvolle und freie? Also die objektive und subjektive Realität sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Solange man nämlich die objektiven Fakten nicht aus den Augen verliert, ist es egal, ob man Optimist oder Pessimist ist. Aber lässt es sich nicht leichter leben, wenn man die Welt in einem positiven Licht sieht? Denn über diese Realität haben wir Macht. Sie können wir manipulieren. Ich möchte aber kurz einwenden, und das wisst ihr ja auch, dass ich kein Psychologe bin. Und wenn unter euch welche sind, dürft ihr gern eure Meinung zu dem Gesagten sagen. Also der Rest natürlich auch. Aber ich weiß nicht, wie sehr man die subjektive Realität tatsächlich in der Hand hat. Und auch will ich den Wert des Optimismus nicht verabsolutieren. Schopenhauers Sicht hat auch etwas für sich. Und man soll sich auch nicht zwingen, immer alles positiv zu sehen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Doch das möchte ich euch auf den Weg geben. Es kann immer passieren, dass die Fakten der objektiven Welt für einen nicht so rosig aussehen. Manchmal läuft es einfach mies. Und dann ist es ja auch ganz natürlich, eine negative Sicht zu haben. Aber wisst nur, das ist nicht alternativlos. Alles kann man drehen. Und ja, ich meine alles. Schaut euch Nietzsche an. Er hat aus dem Tod Gottes, einem allmächtigen Beschützer, der für jeden da ist, etwas Gutes gemacht. Ich möchte hier übrigens kurz erwähnen, dass natürlich beide Philosophen nicht recht haben müssen, was Gott angeht. Dazu habe ich auch eine Folge gemacht. Aber nochmal zurück zu dem, was ich euch sagen will. Scheut euch nicht davor zu träumen. Die Fakten dort draußen mögen stehen. Und sie sind wichtig, ihr dürft sie nicht aus den Augen verlieren. Aber das hier, das Subjektive, das was ihr seht, das was ihr gerade hört, was ich sage, das ist eure Realität. Da grätscht euch niemand rein. Es gibt Einfluss von verschiedenen Leuten, aber am Ende seid ihr am längeren Hebel. Und wenn ihr die Macht habt, dieses bisschen Realität mehr oder weniger gestalten zu können, wollt ihr es euch doch so schön wie möglich machen, oder? So, und das war's für heute. Noch einmal vielen Dank, dass ihr mir so treu zuhört. Das ist echt ein unglaublicher Antrieb. Und folgt wie gesagt gern meinem Instagram-Account. Ich weiß, ich mache gerade sehr, sehr viel Werbung dafür, aber ich bin einfach sehr motiviert, darauf Dinge zu bringen. Und es wäre einfach schön, wenn ich sie mit euch allen teilen könnte. Philosophie_für_zwischendurch. Für_zwischendurch. Ah, ihr wisst schon. Ansonsten das Übliche. Folgt diesem Podcast gern auf der Plattform, auf der ihr zuhört, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Schreibt mir auf Spotify oder YouTube gern eure Meinung in die Kommentare und stimmt mit ab auf Spotify. Wenn ihr mich sonst erreichen wollt, sind Insta und Mail in der Beschreibung. Und das war's auch schon. Macht es gut, passt auf euch auf, Leute, und bis zum nächsten Mal.